ARD.
Also ich mag vielleicht noch die Bewegung, ich mag nur nicht das danach. Deshalb, das, was du gemacht hast, halte ich wirklich, und das, da würde ich auch später gerne noch drauf reinkommen, das halte ich für krank. Also was ist denn mit dir los?
Ich wollte immer gerne aufs Rad gehen oder Sport machen oder so, und wo ich dann mein Rad gesehen habe, ging nicht mehr. Also ich hatte richtig so eine Art, aus der großen Liebe, Sport wurde es auf einmal so eine Hassliebe. Weißt du, ich wollte es gerne, ich habe es vermisst, aber dann, wenn ich das Rad gesehen habe, fiel mir das ganze Negative wieder ein und habe ich es dann immer stehen lassen.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Jan Ulrich
und
Tim Melzer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
In diesem Monat begegnen sich zwei Menschen, die Extreme kennen. Zwei Menschen, die sich in ihrem Leben recht regelmäßig schier Unmögliches vorgenommen und vieles davon auch erreicht haben. Seine Geschichte ist die eines Mannes, der bereit war, alles zu tun, um der Beste der Welt zu sein. Der dafür geliebt, gefeiert und vergöttert wurde, es an die Weltspitze schaffte und sogar in Uruguay auf Briefmarken gedruckt wurde. Der schließlich sehr tief fiel, so tief, dass ausgerechnet nur sein größter Widersacher ihm das Leben retten konnte. Fast so legendär wie seine Karriere war auch sein jahrzehntelanges Schweigen, das er aber auch günstig für diesen Podcast eindrucksvoll und schonungslos brach. Schweigsam war sein Gegenüber hingegen nie. Er bezeichnet sich stattdessen selbst als, Zitat, großartiger Meister im Shit-Talk und sagt, er würde regelmäßig an sich selbst und seiner großen Klappe scheitern, um sich dann am selben wieder aufzurichten. Außerdem nennt er sich selbst den, Zitat, neben Steffen Hensler, inkompetentesten erfolgreichen Koch im deutschen Fernsehen und hält sich stattdessen für einen deutlich besseren Entertainer, was er seit über 20 Jahren beinahe ohne Unterbrechung unter Beweis stellt. Neben seinen unzähligen eigenen Shows hatte er außerdem Gastauftritte bei Ditsche, Ratatouille und sogar den 3 Fragezeichen. Ob er sich diese Folge selbst zum Einschlafen anhört, wie die beiden mit dem psychischen Druck ihrer Berufe umgehen und ob sie vor unser aller Ohren zu allerbesten Freunden werden, hören wir in diesem Monat von Jan Ulrich und Tim Melzer.
Okay, legen wir los.
So, da war ich jetzt gerade sehr gespannt, wer die ersten Worte spricht. Ich bin froh, dass du es gemacht hast, Jan.
Kommt das nicht so oft vor, wenn du im Raum bist?
Es gibt die Momente, da neige ich dazu, das Wort an mich zu reißen und auch nicht mehr abzugeben. Okay. Insbesondere in solchen Situationen wie jetzt. Erstmal für mich, das ist eine Art Selbstschutz. Aha. Rede viel, dann können die anderen wenig fragen, so dass man erstmal in die Richtung hin lospirscht. In der großen Gruppe, im Freundeskreis, im Familienkreis, also da, wo man mich wirklich auch kennt als die Person, die ich auch wirklich bin, bin ich eigentlich eher immer der, ich will nicht sagen der stille Beobachter, aber ich genieße das eher am Rande zu sein und mittendrin gleichermaßen. Also ich schaue mir dann eher Dinge an. Also es ist nicht so, dass ich überall im Mittelpunkt sein will, auch wenn wahrscheinlich alle meine Freunde und meine Familie jetzt gerade sagen, ja, genau. Genau. Warum sitzen wir hier, Jan?
Ja, ich glaube, warum sitzen wir hier? Erstmal muss ich sagen, ich bin froh, dass ich mit dir hier sitze.
Dito.
Weil ich kenne dich aus dem Fernsehen natürlich, klar. Ich habe mir deine Sendung angeschaut. Aber wo ich dich her kann, ist, wir haben uns vor Monaten, ich glaube, war dieses Jahr Mai oder April, haben uns mal bei dir in der Bullerei mal so für 5-6 Minuten kurz getroffen, Smalltalk gemacht. Und da fand ich dich so sympathisch, dass ich irgendwie gesagt habe, wo ich das dann angeboten bekommen habe, Podcast mit dir zu machen, habe ich sofort zugesagt und habe mich richtig drauf gefreut. Ja, wir sind richtig so ein bisschen nervös heute.
Ich habe das genau so. Ich fand diese ganz kurze Zeit, ich meine, es war eine öffentliche Veranstaltung. Es war also nicht einfach nur ein normaler Restaurantabend, sondern es war eine Veranstaltung von meinen Nachbarn. Es waren relativ viele, auch bekanntere Gesichter dabei, wichtige Menschen dabei, es war so ein klassischer Abend wie, ja, hey, hallo, wie geht's dir, was machst du und bla bla, lass uns mal telefonieren und dann geht man sich aus dem Weg und dann passiert eigentlich auch nichts mehr. Aber ich habe genau das Gleiche mit dir empfunden, ich habe das auch meinem Inner Circle danach erzählt, dass ich dich getroffen habe.
Okay.
Und dass es eigenartig war, dass ich da eine tolle Persönlichkeit, eine tolle Person in diesen 5 Minuten kennengelernt habe, also nicht tief kennengelernt, aber eben wahrgenommen habe. Und ich sagte so, den mochte ich gerne. Ich weiß nicht warum, das war so ein bisschen wie so eine Art Schock verliebt sein, aber jetzt ohne Sexualität.
Ja, manchmal ist ja so diese Chemie, die dann darüber kommt, obwohl das, wie du schon genau gesagt hast, also das ging mir genauso, aber ich bin ja ein Fan von dir, muss ich mich gleich mal outen, weil du so für mich so total authentisch und richtig cool rüberkommst. Du schimpfst zu rechten Zeitpunkt, wenn du, also du siehst eigentlich gar nicht die Kameras, so, du bist so in deiner Welt und ich glaube, du bist auch, da sind auch viele Parallelen, glaube ich, zu so einem Leistungssportler, zu so einem Top-Sportler und zu extremen Menschen, so wie ich auch bin. Würde ich erstmal sagen, und das gefällt mir einfach, ja, dass einer so authentisch rüberkommt, der auch im Fernsehen ist, der einfach die Kameras ausblenden kann und so ist, wie er ist und so viele Ideen auch im Kopf hat und so, ja, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze, hast du auch deine absoluten Grenzwerte und hast auch deine Dämonen und sowas, mit denen du zu kämpfen hast, so wie ich auch. Und ich glaube, da gibt es einiges zu quatschen, ja, um dich mal mehr so kennenzulernen einfach.
Ja, ja, also abseits der Beruflichkeit gab es für mich auch den Versuch einer Erklärung, warum ich dich mochte. Hast du irgendeine Idee? Weil ich meine, ich habe ja ich glaube, ich war sehr nett zu dir und habe dir auch Komplimente gemacht, glaube ich. Genau, also relativ direkt raus. Und gar nicht so sehr wegen deiner Erfolge, sondern wegen deiner Persönlichkeit. Kannst du dir erklären, warum ich dich mochte? Oder warum
wird,
wir
konnten wir es connected viel waren? So zu, ich glaube, es wird mir so viel zugestanden oder so von außen herangetragen, dass ich einfach auch so natürlich, auch so, ich bin auch so, wie ich bin. Weißt du, ich bin überhaupt kein Versteller sondern ich. Mir merkt man das an, wenn ich dich jetzt, du wurdest mir auch vorgestellt, wie gesagt, über einen gemeinsamen Freund, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ich weiß, hast du die Freude gespürt oder was, oder irgendwie das sagen kann. Ich habe dich, Geschichte vorher, ich war schon mal essen bei dir in der Bullerei, es war aber bestimmt schon 10 Jahre oder 6, 7, 8 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau. Und da warst du auch da. Hm. Hast du auch da gesessen und so. Und da habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht auf den Sack. Hm. Ich gehe jetzt da nicht hin. Das ist erstmal finde ich jetzt immer aufdringlich, ja. Wenn du hast wahrscheinlich an jedem Abend, wo du da bist, kommen wahrscheinlich 1000 Leute auf dich zu und wollen dich mal kennenlernen und wollen mal einen Tim kennenlernen und so weiter. Und ich habe das nicht gemacht damals, ja. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie so, ich will dann keinen auf den Sack gehen. Hm. Aber wenn ich dich kennenlerne, dann freue ich mich drauf und dann bin ich auch so, wie ich bin. Ja.
Ich habe es ähnlich. Ich lasse erst Dinge passieren und bin oft im Raum mit Menschen, wo ich sage, ja, könnte man mal hingehen. Dann denke ich aber, warum? Nur weil wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist kein Grund für mich. Ne? Und deshalb war ich auch gerade sehr froh, dass wir Philipp Westermeier als Wingman hatten, der uns vorgestellt hat, weil ansonsten wäre ich jetzt wie die kleine Dorfpomeranze. Ich hätte dich nicht angesprochen. Ja, genau das Gleiche. Weißt du, ich glaube wirklich, also was ich an dir sehr, sehr schätze, ich mag Menschen, die wissen, und das ist ein bisschen, werden heute einige Plattitüden hören von meiner Seite aus, glaube ich zumindest, da wo Licht ist, ist auch viel Schatten. Ich fühle mich den Menschen hingezogen, die erfolgreich sind, auch im Scheitern. Mhm. Und auch im Scheitern das nicht als Sackgasse, als endlichen Weg betrachten, sondern die diesen Prozess, du wurdest gezwungen, das sehr öffentlich zu machen, was ich teilweise nicht gut fand, also nicht von dir, sondern grundsätzlich von der Öffentlichkeit. Aber grundsätzlich die Art und Weise, wie du eben mit der Situation umgehst, da wissen wir beide, wir leben in Welten, wo sehr viel heile Welt erforderlich ist, wo wir alle wissen, wie es geht, aber keiner möchte es sehen. Also als Beispiel bei mir, Fleischproduktion, wie unsere Produkte hergestellt werden, das wollen die Menschen nicht sehen, aber sie wollen trotzdem das Produkt auf dem Teller haben. Und ein bisschen bist du ja auch so gewesen.
Ja, klar, Sport ist ja auch so. Ja.
Sport, Hochleistungssport in der Qualität, in der du unterwegs bist, also wo es ja wirklich nur noch 1, 2 oder 3 Menschen gibt, die weltweit genau diese Leistung zu diesem Zeitpunkt abrufen können. Ja. Und dass da manchmal eben auch der Weg dahin ein etwas anderer Weg ist, als die Leute das wahrhaben wollen. Und vor allem, dass es nicht du alleine da warst, sondern ein ganzes System dahinter steckt. Ne? Und ich mag, wie gesagt, Menschen, die auch ein bisschen die Gosse kennen, Weil ich sage immer, ich komme aus der Gosse, aber nicht die Gosse, nicht jetzt im Sinne von, aber ich weiß auch, wie ein Kannstein schmeckt. Mhm. Ich weiß es. Ja. Ja, also da waren sind sehr viele tolle, fröhliche, optimistische, lebensbejahende Momente in meinem Leben, aber es sind auch oft genug Momente schon da gewesen, das wo ich dachte, der Weg ist ganz schön hart und ganz schön steinig. Und das wollen die Leute nicht unbedingt sehen. Und deshalb hat man, glaube ich, wie so eine Art, ich habe mehrere homosexuelle Freunde in meinem Freundeskreis, die sagen, sie hätten so einen Schwulenradar. Mhm. Sie könnten in einen Raum reingehen und könnten so ein bisschen, also selbst da, wo jemand noch nicht das für sich entschieden hat, könnten sie schon ein Gespür haben. Und ich glaube, dass wir, die eben auch die düsteren Seiten des Lebens sehr hart und durchgelebt haben, und aber eben sich dabei in Frage stellen und nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern hart an sich selber arbeiten, um da rauszukommen, dass sie auch ein Radar füreinander haben. Und dass da fast wie so ein Common Sense ist, der nicht ausgesprochen werden muss. Das haben wir in den Augen, das haben wir in der Mimik, das haben wir in der Art und Weise, wie das muss nicht ausgesprochen werden. Da ist sofort was da.
Ja, genau. Kanntest du dann, also vom Namen natürlich schon, aber hast du so ein bisschen, verfolgst du Sport? Bist du nur Fußball oder hast du es damals auch mitgekriegt?
Ja,
also die Erfolge so mitgekriegt? Ja, wahrscheinlich, aber.
Ich sag mal, da sind wir charakterlich sehr unterschiedlich, auch wenn wir beide Extremisten sind oder im extremen Leben, glaube ich. Ich habe eine Belastungsfähigkeit, die spielt sich auf anderen Ebenen ab.
Absolut.
Nicht lachen, du darfst nicht lachen. Aber ich habe mal eine Doku gemacht. Da ging es um, was wollte ich denn da eigentlich machen? Achso, so Energiehaushalt, also Verbrennung etc. Wie viel Kalorien braucht man eigentlich wirklich? Und da war ich in der Sport.
Aber warum meinst du, ich dachte da los?
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Ah, okay.
So, und dann bin ich in der Sportuni Hamburg gewesen und war in diesem angeschnallten Gerät und musste dann da so ein bisschen laufen. Und dann habe ich mich mit dem Professor unterhalten und habe gesagt, ich fühle mich nach Sport immer richtig schlecht.
Okay.
Wirklich schlecht. Und ich habe früher nicht Hochleistungssport, aber ich war ein sehr guter Handballer. Das ging hin bis zur Sichtung zur Jugendnationalmannschaft unter Vlado Stenzel, Hamburger Auswahl etc. In der B-Jugend so deutsche Meisterschaften und so gespielt. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause gegangen bin, hatte ich Bauchschmerzen. Habe ich mich richtig krank und schlecht gefühlt. Und da hat der Professor gesagt, das kann sein, dass du eine Bewegungsallergie hast. So, jetzt lacht er doch.
Ja, jetzt lachst du doch.
Aber das ist so, weil ich hoffe, das habe ich jetzt richtig zitiert.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Dass mein Körper reagiert da komisch drauf. Und ich bewege mich schon, ne? Nur nicht im Exzess. Sobald ich körperlich mich physisch an Grenzen heranbringe, sei es, ich glaube, ich habe 5 Personal Trainer verbraten. Der eine sagt, wenn du meinen Namen jemals in der Öffentlichkeit nennst, dass ich dein Personal Trainer war, dann überziehe ich dich mit allen Klagen, die du dir nur vorstellen kannst. Bei Geschäftsschädigungen kann man sich gar nicht mehr äußern.
Wirklich.
Also es ist so, ich mag es einfach nicht. Also ich mag vielleicht noch die Bewegung. Ich mag nur nicht das danach. Deshalb, das, was du gemacht hast, halte ich wirklich, und das würde ich auch später gerne noch drauf reinkommen, das halte ich für krank. Also was ist denn mit dir los, dass du dich so gerne so geißelt, respektive ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, beim Sport, wenn du Fahrrad fährst und du bist da in den Bergen und in diesem Abstieg ab runter und unterwegs, hast du dasselbe Gefühl wie ich oder spürt man das nicht mehr? Weil das für mich ist Radrennsport der härteste Sport der Welt. Ich kenne keinen Sport, wo du als...
Da liegst du richtig. Nein, das ist ja ein Prozess. Also ich habe mich zum Beispiel genau das Gegenteil. Also ich habe mich immer gut gefühlt mit Sport. Immer. Ich musste bewegen. Wenn ich nicht Sport gemacht habe, dann ging es mir so, dass ich nicht schlafen konnte. Ja, die Energie im Körper war da. Weißt du, die war nicht nur im Kopf, sondern ich musste mich immer bewegen und ich musste irgendwie, woran das liegt, weiß ich auch nicht. Ich finde das schon früher, jetzt würde man sagen ADHS, so ein bisschen als Kind, so ADHS, wenn du dich viel bewegst, dann bist du zufrieden. Und ich war immer gerne draußen, immer gerne an der frischen Luft. Das und immer so, das ist so mal die so frische Luft, also richtig so tief durchatmen, mal das Herz mal ein bisschen hochzubringen. Und dann ist es ja.
Da bin ich bei dir, bewegen, draußen, Leistung, Energie, Aber was zu machen, wo der Arsch brennt, wo dir die Beine weg, das tut weh.
Das kann kein Mensch ohne eine jahrelange Vorbereitung beziehungsweise eine richtige Vorbereitung im Training. Ja. Also das ist ja ein Prozess, also dass du nachher als Radprofi in der Endstufe ein größeres Herz hast. Ein viel größeres Herz, was riesiger Muskel. Eine viel größere Lungen. Deine Adern sind vielleicht auch, weiß ich was, größer geworden. Das ist ja ein Prozess von Jahrzehnten. Also es fängt in der Kindheit an und dann wirst du immer, jedes Jahr kommt ein Stück Belastung dazu. Ja, zuerst ist es ein spielerisches, ich habe mit 9 angefangen Rad zu fahren. Hat mir immer Spaß gemacht, bis 13, 14, 15, 16 war das alles so für mich noch so spielerisch. Ich wollte immer noch mehr, mein Trainer hat mich da ein bisschen gezügelt, weil ich so Matchbox war, ja. Ich war immer so ein Nachzügler körperlich. Und dann wird das immer mehr. Und irgendwann natürlich als Profi ist es dann nicht mehr, das ist dann Arbeit. Da ist eine knallharte Arbeit, weil wahrscheinlich auch, wenn du deine Sendung machst und dann, ich habe ja auch mal gelesen, du hast ja auch mal so eine Art Burnout gehabt. Ja, und so. Genau. Das ist so ein körperlicher Burnout. Du stehst immer so vor einem körperlichen Burnout, ja, würde ich mal sagen, weil du bist an deine Grenzen, aber das ist natürlich über Jahrzehnte antrainiert. Immer mal wieder ein Stückchen mehr.
Aber es tut ja weh.
Wenn du diesen Umfang, es tut immer weh.
Weißt du noch was?
Es tut immer weh, aber ja. Wenn die Form, wenn du gut trainiert bist, dann ist das ein anderer Schmerz. Und wenn du vorne um den Sieg mitfährst, erträgst du den Schmerz oder empfindest du den Schmerz noch anders, als wenn du den Schmerz schon hast und bist abgehängt.
Also kannst du das auf meinen Schmerz, also das ist wirklich eine Frage, weil ich verstehe Menschen, ich probiere ja manchmal Dinge aus.
Nein, das ist immer
das. Also das
ist
Dichteste, Schmerz, was ich jetzt am Fahrradfahren mache, ist, ich habe einen Elektro-Pizza-Fahrer, mit dem ich gerne mal durchs Viertel fahre. Und das ist auch bei bergab ist trotzdem der Motor angestellt. Ja. Also das ist so alles entspannt. Ja, ja, ja. Sobald Wind bergkommt, bin ich kein Freund von. Ich bin mal eine Zeit lang put the fun between your legs, let's get excited. Also da ist da vorne so ein guter Fitter oder gute Fitte trainierter junger Mensch und dann ist laute Musik und dann gehst du da und dann machst du da dann.
Und
immer da, wo es weht hat, habe ich den Sinn dahinter nicht gesehen. Ja. Dann sitze ich da und mein Kopf sagt, das ist ja nicht gesund, das tut ja richtig weh und es sind Schmerzen. So, und dann gehst du auch danach, dann läufst du erstmal 2 Tage lang, weil alle Muskeln wehtun. Weil
ja, das wird ja besser.
Hast du denn Schmerzen?
Ja.
Oder?
Ja, man hat jeden Tag Schmerzen, aber wenn du das jeden Tag hast, das ist ein Trainingsprozess. Ja, also das ist einfach ein Trainingsprozess, wo du sagst, ich teste mich über viele Jahre immer höher und immer in meine Begrenzung. Also, du hast ja ein einen Drehzahl. Begrenzer im Körper, sonst würden wir wie Tiere, wenn du die hetzt, dann fallen die irgendwann mal tot um.
Ja.
Und das noch höher zu schrauben, dass du...
Das Faultier übrigens auch.
Nein, das ist einfach auch eine Trainingssache und da brauchst du auch Jahrzehnte. Also jetzt aus dem Stegreif jetzt aufzustehen und sage ich mal in der Woche Höchstleistung irgendwie, das geht auch nicht mehr. Das geht nicht mehr. Aber der Schmerz ist natürlich immer da. Es ist ein anderer Schmerz, wenn du gut in Form bist. Ist es ein anderer Schmerz, sich zu quälen, als wenn du schlecht bist. Das ist einfach so. Ja, das ist einfach.
Ist das was man vermisst, als du aufgehört hast? Wie lange ist das her?
Ich habe ja aktiv, also 2006 schon, ist schon lange her, 18 Jahre jetzt mittlerweile.
So, und dann hast du ganz aufgehört oder ein bisschen aufgehört?
Ich brauche diesen, ich habe dann erstmal ganz aufgehört. Mhm. Ich bin ja dann ausgeschieden, also mit einer Explosion, ja, also mit einem Schock. Und habe dann tatsächlich 3,5 Jahre mein Rad. Ich wollte immer gerne aufs Rad gehen oder Sport machen oder so. Und wo ich dann mein Rad gesehen habe, ging nicht mehr. Also ich hatte richtig so eine Art, aus der großen Liebe, Sport wurde auf einmal so eine Hassliebe. Mhm. Weißt du, ich wollte es gerne, ich habe es vermisst. Aber dann, wenn ich das Rad gesehen habe, fiel mir das ganze Negative wieder ein. Und habe ich es dann immer stehen lassen. Bis ich dann auch in der Klinik war. Mhm. Ja, und so eine Art, dann ging auch nichts. Also zum Beispiel, ich sag dir mal eins, wenn du das Leben lang Sport machst, ist bei mir, körperlich, ist ja körperlich dann, dass du es auch, wenn du es denn lange nicht machst, dann funktioniert mein Kopf auch nicht mehr richtig. Das ist so wie bei dir die Bauchschmerzen, wenn du Sport machst oder so. Bei mir hat dann alles, ich muss rausgehen, ich muss irgendwie Sauerstoff in meine Lungen kriegen und ich muss mich auskotzen, damit ich auch richtig denken kann.
Mhm.
Ja, wenn ich lange keinen Sport mache, dann dann fällt die geistige Leistung bei mir in Boden.
Aber also, du hast 3,5 Jahre keinen Sport gemacht.
Das war sehr, sehr ungesund, weil das ist ja, du musst ja vorstellen, ungesund,
ne?
Medizinisch komplett ungesund. Ja. Also ich bin da auch immer schwarz vor Augen, war dann der Anfang und dann bin ich auch mal umgefallen und so, weil das Herz ja viel zu groß ist. 32, ja.
Krass. Wichtige Zeit im Leben, glaube ich.
Ich hab dann natürlich, das war der Gegenpol damals, der mich so gerettet hat vor dümmeren Sachen, sage ich jetzt mal, ich war privat sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe meine Frau damals kennengelernt und so weiter und da war eine Hochzeit schon geplant im Herbst und so. Das war genau das Jahr. Kennengelernt habe ich meine Frau, jetzt mittlerweile Ex-Frau, schon früher, so ein 6.
Gute Ex-Frau 97, oder blöde Ex-Frau?
Nee, sehr gute
Ex-Frau. Okay, gut. Also, muss man ja fragen dürfen.
Na, muss ich auch sagen. Nee, ich hatte immer Glück mit meinen Frauen, langfristige Beziehung. Ja. Ich habe zwei Frauen, also ich habe vier Kinder und mit zwei Frauen. Und habe zu allen noch guten Kontakt. Das ist so, ich bin so harmoniebedürftig. Ja. Ich bin so ein sehr, sehr, also bei mir muss alles Harmonie sein irgendwie oder sonst fühle ich mich nicht wohl. Hm. Ja, das muss so stimmen und das stimmt auch und da ist man auch, für mich ist es auch, es ist gar nicht so schwer, wenn man vernünftig ist und hat irgendwie Kinder, sich dort irgendwie zu einigen, ob das jetzt finanziell ist oder ob das mit anderen Sachen sind, da kann man vernünftig sein, ja, weil man hat sich ja irgendwie auch mal geliebt und so weiter und da muss keine Schlammschlacht entstehen.
Leider zu oft anders
praktiziert. Ja, wenn ich links und rechts schaue, das ist schon hart. Das passt bei uns, Gott sei Dank.
Will ich gleich noch eine Frage stellen? Aber jetzt hast du aufgehört mit Sport. 3,5 Jahre kein Sport gemacht. Hast du dich jetzt denn in eine, also was ist dein Gegenpol gewesen statt Sport? Weil ich glaube ja persönlich, egal wie wir uns mental bespielen, und bist du diagnostiziert, ADHS oder eine Vermutung?
Ja, bin ich tatsächlich. Ja.
Gut, bei mir vermute ich es nur. Ich habe selber noch nie die Diagnose gemacht, aber grundsätzlich merke ich auch, dass das, was mir diagnostizierte Personen gegenüber äußern, so, wow, da habe ich schon eine große Schnittmenge. Ne? Mhm. Aber mich belastet das nicht, sondern ganz im Gegenteil, für mich ist es ja ein Teil meiner Stärken und nicht ein Teil meiner Schwäche, sondern ich habe einfach gemerkt, dass bestimmte Areale oder bestimmte Arten und Weisen wie man auf Kinder guckt oder wie Kinder lernen und sich entwickeln sollen, für mich nicht unbedingt gepasst haben. Ich habe aber trotzdem immer was Positives und was Kreatives draus gemacht im Sinne von Klassensprecher, Schulsprecher, Mannschaftskapitän, ein bisschen der Klassenclown, aber auch nicht wirklich. Also ich war nicht nur der Klassenclown. Aber Humor ist eine schöne Waffe in unserer Welt, finde ich.
Ja, absolut.
Gegen uns, aber auch gegen andere, das hilft sehr, sehr oft. Aber ich glaube, dass im nächsten Jahr möchte ich ein bisschen mehr Freiräume schaffen, um zu gucken, was macht das mit mir, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich das jemals in meinem Leben gehabt habe, dass mein Kopf jemals in meinem Leben Ruhe gegeben hat das nicht anders aufgefüllt. Weißt du, was ich meine? Ja.
So. Also du weißt nicht, was Ruhe ist.
Ich glaube, dass wir harte, wie sagt man das denn? Bespielung wollte ich gerade sagen, aber es klingt so nach Peitschenlied. Also wir brauchen Informationen und wir haben so viel Informationen und wir brauchen irgendwas, was wir so wie so eine Elektroschocktherapie, die uns ganz kurz, kennst du das, wenn kleine Kinder sehr wütend sind, dann gibt es so Ringe, die man über den Finger ziehen kann und das lenkt sie ganz kurz aus ihrem Tunnel ab und sie fokussieren ganz kurz auf den Finger. Okay. So, weil das ist dann eine Mechanik. Und ich glaube, so sind wir auch. Wir sind eigentlich wie kleine Kinder, die manchmal im Tunnel sind und wir haben aber unser Leben aufgebaut, uns diesen Ring dauerhaft über den Finger zu ziehen. Wenn der aber weg ist, wo geht es dann hin mit unserem Tunnel?
Ja, mit der Energie, mit den Gedanken.
Ich meine, bei mir ist es Arbeit. Also ich habe neulich gesagt, dass ich arbeite, seitdem ich 12 bin und eigentlich Vollzeit, seitdem ich 14 bin.
Aber ich habe jetzt mal gelesen, ich habe mir ein bisschen vorbereitet natürlich, weil ich kannte dich ja nur 4 Minuten, oder?
Ja.
Und da habe ich mal gelesen, dass du auch du hast ja mal ein brutales Programm vor vielen Jahren abgerissen, wo du so und so viel hunderte von Sendungen weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber zu viel gearbeitet hast. Mit zu viel verschiedenen Sachen und wo du auch so eine Art Burnout hattest, wo auch so ein bisschen zu viel war. Das ist jetzt nicht die Frage auf Burnout, sondern bist du da ist man ja auch, da wird man auch einsam, oder? Also warum hast du so viel gearbeitet? Welche Motivation war es? warum du so viel gearbeitet hast? War das, hast du dich persönlich da wohlgefühlt und ging auf einmal nicht mehr, weil zu viel war oder was? Oder das muss mir mal ein bisschen erklären.
Also technisch gesehen kann ich das ganz einfach erklären. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Ich hatte Schulden.
Okay.
War noch nicht so safe am gastronomischen Markt, dass der Laden schon seine Funktionen, wir hatten nur kaum Mitarbeiter. Ich habe da mit meinem Partner damals, Christian Senkel, morgens um 7 in den Laden rein, die Ware verräumt, Tasse Kaffee gekocht, irgendwie so, dann erstmal angefangen. Deshalb trinke ich seitdem auch kalten Kaffee, weil ich nicht dazu gekommen bin. Dann habe ich gekocht, dann habe ich sozusagen abgewaschen, die Toiletten geputzt, wieder gekocht, vorbereitet, abends gekocht. Und also man war in so einem Käfig, in so einem Hamsterkäfig. Mhm. Dann war ich genauso alt wie du, 31. Und ich sag mal so, ich bin auch dem Leben nicht ganz abgeneigt und habe dann parallel dazu eben meine Freizeit, die stattgefunden hat. Es hat zwischen 12 Uhr nachts und 5 Uhr morgens stattgefunden. Das lässt sich nicht anders machen. Ich kenne keine Mannschaft, die gerne nachts um 2 noch Sport macht oder trainiert oder in die Turnhalle, in die Schwimmhalle, ein Kino aus einem Pornokino, was nachts um 2 noch auf hat. Also gehst du halt in die Kneipen und dann habe ich dazu auch viel getrunken. Dann kam die mediale Tätigkeit, also dann wurde ich entdeckt fürs Fernsehen, fing an Fernsehsendungen zu machen, bin also morgens in den Laden reingegangen, habe vorbereitet gekocht, nachmittags ins Studio, habe Fernsehen gemacht, was ich nicht wusste, was ich da eigentlich mache, kamen so die ersten Aufmerksamkeiten und dann bin ich abends wieder ins Restaurant rein und habe das durchgezogen. Und
es also ist auch Schlafentzug natürlich kommt dazu.
Ja, dann, aber ich glaube bis heute, dass es nicht ansatzweise die Arbeit war, die mich in diesen Burnout getrieben hat, sondern das ist auch eine Sache, die ich auch bis heute sehr stark immer bei mir beobachte und auch auf die ich sehr stark höre. Ich wusste nicht, was ich tue in den Medien. Ich wusste nicht, was die Leute von mir wollen. Ich wusste nicht, wer ich bin in den Medien. Guck mal, ich weiß genau, wo ich als Koch stehe. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß, wo ich gut bin und ich weiß, wo ich nicht mitreden muss, weil davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß, was ich für ein Mensch bin für mich. Jeden Tag gucke ich in den Spiegel und kenne mich ganz gut. So, bin sehr oft einsam. Also das ist ein spannender Punkt. Man ist nicht einsam, aber man ist doch für sich manchmal. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum mögen mich die Leute im Fernsehen? Oder warum mögen die mich nicht? Weil wenn sie mich nicht mögen, sage ich, ich bin doch gar kein Arsch, ich bin ein netter Kerl, ich bin nett, ich bin höflich, ich bin aufgeräumt. Ich rede nicht so, sondern das ist ein Extremfall, in dem ich gerade bin. Ich möchte nur, dass die Leute kochen und ich möchte nicht, wenn ich rumschlampe beim Kochen, dann ist das nicht, weil ich rumschlampe, sondern ist das, weil ich den Einstiegslevel so niedrig setze, weil ich so viele Leute wie möglich mit auf diese Reise nehmen möchte, dass ja auch, guck mal, wenn der das so kann, dann kann ich das vielleicht auch. Dass ich als Koch ganz anders koche, ganz anders denke, ganz anders auch so meine Herangehensweise. Aber ich will ja nicht dich zu einem zweiten Tim Melzer machen. Ich möchte meine Welt für dich öffnen, damit du begeistert bist. Hey, Butterbrot ist ja schon kochen. Also, und ich war sehr, sehr unsicher und es gab dann auch natürlich, aber das ist also da brauchen wir nicht zurückgucken, es gab auch eine Situation, dass die Leute mir auch gesagt haben, so sei mal froh, dass du das hier machen darfst irgendwie, weil so geil bist du jetzt auch nicht, weil ne, und ich habe dann schon rechtzeitig nach einer Pause gerufen, weil ich musste Rezepte machen, ich musste das alles, was ich von mir gegeben habe, ist ja nicht geskriptet gewesen, das bin ich.
Ja, ja, klar.
So, und mit jedem, als Koch, mit jedem Teller gibt es einen Teil deiner Persönlichkeit.
Ja, richtig.
Du packst was auf, ich will dich begeistern, ich will dir nichts antun, ich will dich nicht belehren, ich will, dass du das schön findest, dass du das genauso empfindest wie ich. Das ist anstrengend, das ist brutal anstrengend. Und dann kam eben diese Welt dessen, dass ich mich auf eine Art und Weise sehr unsicher gefühlt habe. Also sehr, ich wusste halt nicht, wer ich bin. Warum findet man mich jetzt gut?
Und wie wurdest du entdeckt? Würde mich interessieren.
Sag ich dir sofort. Und dann hat mein Kopf gearbeitet, die ganze Zeit. Und dann habe ich gesoffen, um den Kopf still zu machen.
Okay.
So, das war der Exzess, um den Kopf endlich mal abzuschalten. Und Gott sei Dank nehme ich keine Drogen.
Ja.
So,
ja,
und
ja,
Alkohol ist eine Droge, da brauchen wir nicht drum herum reden. Ja. Aber ich mag diesen Schnellverfall nicht, sondern ich mag lieber den langsamen Verfall. Das ist das Angenehme, wenn man es unter Kontrolle hat. Wenn man es nicht unter Kontrolle hat, dann ist es halt scheiße.
Richtig.
Aber ich mochte es, dass ich manchmal ein bisschen dumm im Kopf wurde durch das Trinken. Und schlussendlich habe ich mich verloren und habe dann schon gesehen, dass ich nicht mehr kann. Ich habe sehr deutlich um Hilfe gerufen, um eine Pause gebeten. die wurde mir damals bedingt nicht gegönnt. Man hat gesagt, pass auf, wenn du eine Pause machst, dann bist du auch weg vom Fenster. Ich war aber noch verschuldet. Ich hatte eine Chance, mich von den Schulden wegzuarbeiten. Mhm. Und das war, wo ich dachte, okay, dann ziehst du durch, kneifst die Arschbacken zusammen. Und schlussendlich habe ich keinen anderen Ausweg gehabt und habe mich bewusst in den Burnout reingebraten.
Okay.
Ganz bewusst. Es war, okay. Im Nachhinein kann ich das sehr deutlich sagen, ich wusste, was mit mir passiert und ich habe mich bis zum Zusammenbruch gearbeitet. Also, und Zusammenbruch ist Zusammenbruch. Also das war eine Marionette und dann wurden die Fäden durchgeschnitten.
Ja.
Und ich bin zusammengebrochen und musste Notarzt rufen und dann hatte ich gar keine Wahl mehr, mich dieses Momentum sozusagen auch zu stellen und auch vor allen Dingen im Wesentlichen muss ich sagen, die Außenwelt musste es endlich sehen, dass es mir nicht gut ging. Weil ich habe um Hilfe gerufen, soweit ich
konnte.
Genau,
das wollte ich sagen. Du wolltest dann einfach sagen, also, bis ich
nicht mehr kann. Und
bis ich bewusst, ja.
Und ich finde,
Das ist aber krass auch, das ist eine krasse Geschichte.
Ja, aber das ist halt so, am Ende des Tages bist du nicht weit davon entfernt.
Ja.
Der Exzess im Nachhinein, den du betrieben hast,
ich weiß, irgendwann
weißt ja nicht mehr, wem du vertrauen kannst. Du weißt nicht mehr, an wen du dich, wem gegenüber darfst du Schwäche zeigen. Wie laut soll man denn noch rufen? Ich kann nicht mehr. Ich brauche, weißt du, so. Und wenn
ich verstehe das völlig.
Das ist eine brutale Situation. Ja. Und dann, danach, dann hättest du mal was gesagt und dann kommt ja die Selbstkasteiung. Warum bist du selbstzerstörerisch mit dir umgegangen? Weil eigentlich warst du doch mit dir im Reinen. Eigentlich bist du doch mit dir ganz, da sind schon viele und dann heißt es, ja, du musst machen. Ich sage, ja, aber ich hätte auch eine Lösung, die anders funktioniert, wenn man auch ein bisschen mit mir macht und auch ein bisschen sieht, was man an Potenzial. Also das fand ich schon eine krasse und das war auch der Moment, weil ich dann,
Das war ja auch noch die Zeit, sag mal, wir reden ja jetzt ja von 20 Jahre zurück.
Ziemlich parallel.
Ah, genau.
2006 war es.
Ah, Schicksalsjahr, 2006.
Tolles Jahr.
Da war ja auch noch nicht so, wie es heute, glaube ich, so ist, dass man sich so ein bisschen, dass man Schwäche zugeben kann. Ne? Also finde ich heute besser als damals. Ich konnte ja auch nicht nach Hilfe. Also nach Hilfe schreien, ja, von außen, man sieht das, dass man Hilfe braucht, aber sagen konnte ich es nicht. Ja.
Ich finde, es muss beides möglich sein. Man sollte nicht jeden Quersitzenden jede Müdigkeit als komplette Erschöpfung
absolut
etc. wahrnehmen. Aber ich finde auch, wenn Leute, und da sind wir auch bis heute noch nicht angekommen, weil wenn du die Medienszene mal genau anguckst, wer spricht denn darüber? Da sprechen nur die Leute drüber, die raus sind. Das sprechen nur die Leute, die bereits diesen Gang gegangen sind,
ja, ja,
die
ja.
schon sozusagen und dann habe ich und nachträglich, also praktisch die vermeintlich diese Krise überwunden haben, um dann zu zeigen, schau mal, eine Krise kann hier, aber es spricht nie jemand vor einer Krise und es spricht nie jemand in einer Krise drüber, weil das haben wir immer noch nicht gelernt, weil dann ist so ein bisschen wie, du triffst jemanden, wo gerade, keine Ahnung, jemand verstorben ist, man spricht zwar sein Beileid aus, aber eigentlich kann man das nicht nachempfinden, was der Gegenüber gerade fühlt. Egal wie viel Mühe man sich gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Aber
die Situation kann ich mir komplett reindenken, weil es ist ja auch nicht einfach für dich, wo denn der Zusammenbruch kam, also wo dann ein Burnout kam.
Der war super.
Hast du da, weil das gut aufgenommen wurde, also weil dann auf die Hilfe kam und deine Perspektive ist nicht schlechter geworden? Weil vorher hat man dir gesagt, wenn du nicht weitermachst, dann bist du weg vom Fenster wieder.
Netz muss ich meinem Sender danken.
Man denkt, es kommt danach die Hölle.
Also man hat
keine Perspektiven, man verliert irgendwie den Weg, aber ja. Manchmal gewinnt man auch einen neuen Weg.
Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mein Umfeld war dann so, als es denn soweit war.
Ja.
Da muss ich wirklich, und wenn ich das so sage, den Personen, die damals dort gearbeitet haben, wirklich danken, weil ich bin zusammengebrochen, notärztlich behandelt worden und ich wollte am nächsten Tag weitermachen. Da habe ich gedacht, so, das reicht, ich stehe schon wieder, das geht noch weiter kaputt, ich kann mich noch mehr zerstören.
Ja, ja, ja,
und dann hat auch MME, meine damalige Produktion, die haben gesagt, ist gut jetzt, du fährst jetzt mal ganz, also komplett runter, du machst was. Mein Arzt damals dann auch, das ist, dümmer kannst du nicht sein, wenn du noch mal zur Arbeit willst, ne? Also das macht nicht. Und dann bin ich in eine Institution in die Schweiz gefahren, weil ich wollte meine Ruhe haben, ich wollte das nur für mich, ich wollte nicht mehr Tim Melzer oder, sondern dachte ich, Schweiz neutral in Fehlerbereichen, und dann habe ich das gemacht.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich erstmal ordentlich geschlafen. Das waren noch Zeiten von DVDs. Ich hatte ich habe CSI rauf und runter, ich glaube, das Gesamtwerk mir angeguckt, weil das war so damals meine Lieblingsserie. Und habe natürlich auch angefangen, mich therapeutischen Maßnahmen so und mich damit zu beschäftigen. Fand das wahnsinnig dumm alles. Habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich sollte schon an mir arbeiten. Ich kann nicht mehr an mir arbeiten. Ich bin gerade kaputt. Ich kann nicht mehr. So, ich will nicht jetzt die nächste Ebene betreten. Ich habe jetzt schon weit über meine Verhältnisse. Und jetzt soll ich noch in mich reingucken? Fickt euch.
Ja, verstehe ich.
Ganz schwer. Und ich bin dann in der Tat über so Ballonkleben und solche Sachen, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, wie nennt man das? Weißt du, so ein bisschen bunte Bilder, Speckstein schleifen, Ballonfiguren kleben, irgendwie solche. So, man geht in den Bastelraum und macht so Dinge. Das fand ich dann ganz geil, so die Monotonie, das Nichtsmachen und wirklich das Kopf rausmachen. Dann konnte ich mich dem Ganzen ein bisschen öffnen, habe versucht, verschiedene Ansätze für mich zu wählen und habe dann irgendwann, und ich jetzt mache einen ganz schnellen Ritt, habe für mich erkannt, dass eine gewisse Struktur in meiner Persönlichkeit zu mir gehört. Ich habe das ganz lange als depressive Phasen bezeichnet. Das tue ich nicht mehr, weil das von den Leuten nicht verstanden wird. Depressiv ist für mich nicht antriebslos. Depressiv ist für mich nicht immer zu Tode betrübt und traurig. Depressiv kann auch was in meinen Augen was sehr Helles, was sehr Klares sein, was sehr fokussiert ist. Und ich habe jetzt für mich erkannt, dass ich ein Mensch bin, der von beiden Seiten brennt.
Okay.
Das tue ich einfach. Das ist mein Ding. Ich liebe, ich gehe mit 100% in Dinge rein. Kann nicht immer abschätzen genau, wohin es mich treibt. Was ich aber inzwischen sehr gut abschätzen kann, sind Erschöpfungsmomente, also da, wo ich merke, ich leide oder ohne, dass ich leide. Ich merke, wo ich mental müde werde. Ich merke, wenn ich Ruhephasen benötige, es hat unbedingt was mit Nähe zu tun von Menschen. Also wenn Menschen mir auf einmal sitzen, die neben mir und ich mag das, da ist so energetisch, fühlt sich nicht gut an und ich achte sehr stark drauf, wenn so Energieklauer.
Das ist ja.
Es gibt viele Menschen in deinem Umfeld, die sind Energieklauer, weiß, das ist wie bei Momo, die Zeitklauer.
Ja.
Die sind in deiner Nähe und du verlierst Körperfarbe. Weißt du, was ich meine? So,
ich sag dazu Parasiten, weil das ist ja irgendwo, man saugt ja seine Energie einfach.
Ja, aber auf eine Parasit ist so sichtbar und Energieklauer da passiert irgendwas mit dir. Und das spüre ich und da gehe ich sofort weg.
Okay.
So, das sind die Sachen eigentlich im Wesentlichen. So, ich brenne nach wie vor. Ich kenne keinen Schongang. Das mag ich auch irgendwie nicht, weil damit bin ich unglücklich.
Okay.
Also ich habe eine Zeit lang versucht, einen regelmäßigen Tagesablauf zu herzustellen, dann auch so per se nach Stundenplan Feierabend zu machen und so. Und da habe ich gemerkt, da bin ich unglücklich geworden. Weil und jetzt wird es richtig komisch, neben diesem Momentum, dass ich eigentlich in den Burnout reingegangen bin, wegen kompletter Überarbeitung, sitze ich hier und sage immer noch, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet.
Okay.
Und das ist schizophren. Also das weil ich wirklich Spaß habe an dem, was ich mache.
Ja.
So, ich musste mich noch ganz
selten. Das kannst du auch nur, das ist bei Leistungssportlern genauso. Du kannst das nur, wenn du, ich habe zum Beispiel auch nie an Geld oder sowas gedacht. Das ist automatisch gekommen. Ja? Sondern du liebst das einfach, was du machst und du weißt vor allen Dingen, du fühlst es, du kannst was ganz Großes. Ja? Ja. Du kannst was leisten, was keiner kann. Ja? Das ist so, das musst du fühlen. Das habe ich nie nach außen gesagt. Das habe ich aber für mich gefühlt, ja. Und wenn du das fühlst, dann kannst du auch noch mehr über die Grenzen gehen und kannst du noch mehr dich irgendwie schinden. Und bei uns ist es vielleicht noch leichter gewesen im Leistungssport, weil wenn ich das jetzt höre, ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch einer gewesen, wenn ein Sportler sich nicht vom Körperlichen ausruhen muss. Also du musst natürlich deine Ruhe ranlassen, sonst kannst du keine Höchstleistung. Bei dir ist ja so, du kannst brennen, bis du umfällst. Bei uns ist es ja nicht möglich, weil wenn du zu viel willst, Ruhephasen sind genauso wichtig wie das Training oder wie die Rennen selber.
Du kannst anfangen, Medikamente zu nehmen, also eine Aspirin, die Handballer nehmen, glaube ich, alle Aspirin gegen die Schmerzen, bevor sie aufs Spielfeld gehen.
Ja, das ist klar. Wo du sagst,
das ist doch nicht normal, also dass man Schmerzmittel nimmt gegen die Schmerzen.
Aber das ist ja nicht das, was ich letztendlich meine, sondern du musst, um die Höchstleistung abzurufen, wenn du sie brauchst, bei der Tour de France zum Beispiel bei mir. Ja. Musst du auch deine Ruhephase ranlassen, sonst kommst du nicht, du kannst sonst nicht diese Form aufbauen. Der Körper sagt irgendwann, da wirst du halt krank.
Ja.
Da kippst du genauso um wie. Und deswegen wirst du gezwungen, praktisch als Sportler, die Ruhephasen zu geben.
Ja.
Ja. Und auch vom Kopf her natürlich. Also bei mir kann man dann immer viele Sponsorentermine, also in den Ruhephasen, wo ich eigentlich für mich hätte gerne gehabt, habe ich natürlich andere Sachen machen müssen dann, ja. Irgendwie Reisen, Sponsoren glücklich machen und so weiter, Fernsehen. Und das hat dann auch, es war nie wieder so leicht zu gewinnen, nachdem ich dann gewonnen hatte. Also das erste Mal zu gewinnen ist leicht, weil da wollte doch keiner was von dir.
Richtig.
Ja, da marschierst du so durch, aber dieses Bestätigen, ne? Das ist halt immer das.
Ich habe das lustigerweise parallel gesagt, irgendwie, ich mache eine Sendung Kitchen Impossible,
genau.
Seit 10 Jahren jetzt, und es kam irgendwann mal so eine zweite Erfolgswelle, ne? Also es waren sehr so ein viel Begeisterung, Wertschätzung, und dann ging die Quote irgendwann hoch und dachte, das mag ich gerade nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es dann Leute gab, die drauf geguckt haben, weil es erfolgreich ist, aber nicht mehr, weil sie den Inhalt richtig verstanden haben. Die anderen Leute, mit denen ich das sozusagen zuschaue, mit denen ich das aufgebaut habe, die sind mit mir diesen Weg gegangen und haben gar nicht unter Fernsehaspekten betrachtet. Und dann ist lustigerweise genau das passiert. Es gab dann häufigere mal Kommentare, dass meine Ausdrucksweise nicht angemessen ist. Oder
aber genau, die finde ich ja geil.
Aber das hat ja das groß gemacht. Das ist ja das
Problem. Aber es sind auch Leute später raufgekommen. Du kannst ja nicht jeden glücklich machen.
Und die haben die Reise nicht mitgemacht. Und dann war, dachte ich so, oh, schwierig, schwierig, aber das musst du halt auch aushalten. Warst du oder, wie formuliere ich das? Wenn du sagst, dass der erste Sieg ist der leichteste gewesen. Sehe ich genauso.
Ja.
Also der erste Erfolg ist immer, nicht immer, aber in meinen Augen leichter, weil man wirklich nur einen einzigen Fokus hat. Gab es irgendwas? Und wenn ja, was hast du an deinem Erfolg genossen?
Das ist eine gute Frage. Genossen. Ja, das ist ja, ich habe das schon auch genossen, wie sich das Leben dann verändert hat. Ja, diese Aufmerksamkeit auf einmal, die eine ganz andere war. Allerdings, es ist so ein bisschen, also genossen, also diese Aufmerksamkeit, natürlich wurde das Konto auch größer und so weiter. Du hast tolle Auszeichnungen bekommen, aber du warst natürlich Leader auf einmal, an anderen Stellenwert im Team und so weiter. Das ist, aber das ist auf der anderen Seite auch schon wieder das, was auch dann mehr Arbeit macht. Und bei uns ist es ja so, also bei mir war es immer so, es kommt die nächste Saison. Also das, du kannst vielleicht mal im Winter so ein bisschen, dann gehst du auf die Galas, holst den Bambi ab, bist du Sportler des Jahres, genießt das auch mal, bist aber schon wieder im Kopf schon wieder in der nächsten Saison. Ja? Also zu viel Genuss, das habe ich auch falsch gemacht im ersten Jahr, 97 dann, wo ich dann gewonnen hatte, habe ich auch zu lange Pause gemacht. Am Abend dann bei so einem Galas trinkst du dann auch mal, wenn ich eine Rede halten musste, ich bin so einer, ich musste immer ein Glas Weißwein trinken, sonst konnte ich keine Rede.
Unsicherheit.
Also Unsicherheit.
Es hat unfassbar viel mit Unsicherheit.
Weil ich arbeite ja viel mit dem Körper und nicht irgendwie, ich muss ja nie was sagen auf dem Fahrrad. Ne?
Ja.
Und auf einmal stehst du da vor so einem riesen Publikum und musst dir erstmal ansuppeln sozusagen. Aber das ist so das neue Leben, aber damit verlierst du auch, was ich ganz eklig fand, ist, du verlierst die Privatsphäre.
Mhm.
Und ich bin ja eher so ein sehr Zurückhaltender. Ich bin ich stehe nicht gerne in der, eigentlich stehe ich nicht gerne in der Öffentlichkeit.
Wollte ich gerade sagen.
Musste ich lernen.
Der, ich glaube, ist auch relativ ungewöhnlich, jemand, der so eine ausgeprägte Einzelsportart macht, ist es am Ende des Tages, auch wenn es natürlich eher im Team gefahren ist, der ist keiner, der gerne auf die Bühne geht. Also das.
Nee, das, auf die Bühne nicht. Also man genießt das natürlich, diese Aufmerksamkeit der Leute und auch du genießt das, was du geschafft hast, wenn die Leute schreiben, ey, dank dir, ich war so motiviert, ich habe jetzt meinen Krebs besiegt, weil ich kämpfe jetzt immer weiter, genau wie du in der Tour de France. Wenn ich sowas sehe, ne, dann kriege ich Gänsehaut. Ne?
Auch zu Recht.
Das motiviert mich auch und auch diese, was da in Deutschland da passiert ist mit diesen Radsport Boom, dass sich ganz viele Räder gekauft haben, mehr Sport gemacht haben, das mehr verfolgt haben und so. Das ist ja bis heute noch so und da bin ich auch stolz drauf. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stolz auch drauf.
Recht,
und
ja.
Das ist so, und da kommen so viele, ich habe immer Tränen in den Augen, wenn ich die Fanpost aufmache heute noch und die Leute schreiben wirklich handgeschrieben lange Briefe und schütten ihr Leben aus und dass ich ihr irgendwie so motiviert habe, dass sie irgendwas Schlimmes, Krebs oder sowas oder eine schwere Krankheit überstanden haben oder ihr Leben geändert. Das finde ich geil, sowas, wenn du sowas auslösen konntest, ne? Aber ansonsten bin ich nicht der die Öffentlichkeit sucht. Das ist einfach wirklich so.
Also deshalb nochmal, was mochtest du daran? Also was war der Erfolg? Die Vorbildfunktion plus das Monetäre.
Genau. Ja. Am meisten mochte ich, dass ich gesehen habe, ich kann das. Weißt du, das ist ja so ein Traum immer gewesen, dass du sagst, ich war im Vorjahr schon Zweiter in der Tour de France. Das war schon so, ey, das ist wahrscheinlich, boah, das ist, weil das, vor mir war so Kurt Stöpel war 1900 in 34er Jahre war auch mal Zweiter und ich war dann der zweite Deutsche, der in der Tour de France mal Zweiter werden konnte nach so vielen Jahren. Und das war natürlich auch schon so ein Aufschrei, aber das war noch nicht der Sieg so, ja. Denkst du, jetzt habe ich schon.
Weißt du, dass du ein guter Radfahrer bist?
Das wusste ich dann, ja.
Also ein guter Radfahrer, der, also ich sag mal so, weil ist ja nichts, was von der Physis her etc., da brauchst du ein paar Grundvoraussetzen. Aber am Ende.
Weißt du, ob ich das wusste als Kind oder so?
Nee, jetzt in deiner Hochphase.
Ja, natürlich.
Das wusstest du.
Ja, das wusste ich. Das wusste ich, weil mir das auch immer wieder gezeigt wurde von meinen ganzen Coaches.
Was ist denn für mich, entschuldige nur ganz kurz, was ist denn deine Qualität?
Ich glaube, es ist nachher diese Energie, die du aus dem Körper rausholen kannst. Natürlich muss alles passen, wir müssen die Hebel setzen, aber du musst die Muskulatur dafür haben, die Muskelfaser für langanhaltende Ausdauer-Sachen. Aber letztendlich ist die Kombination zwischen Herz, ich habe einen unglaublichen Ruhepuls gehabt, ich hatte mal bis zu 27 runter Ruhepuls, was aber dann auch wieder der Stoffwechsel, wo du sagst, in der Nacht verbrennst du sogar wie gar nichts. Ja, aber wenn das Herz mal pumpt mit 200, dieses riesige Herz, dann schießt natürlich so viel. Und dann ist ja diese Fähigkeit, so eine Tour de France zu gewinnen, das können ja nur eine Handvoll. Ja? Das ist immer so die gleichen, die da vorne sind, bei so einer dreiwöchigen
Tour de France. Und nach der Qualität frage ich gerade, weil das genau, glaube und das, nicht, dass und das, es das liegt, Herz und die Muskeln sind.
Das liegt daran, dass du einfach dass du eine Erholung hast. Das ist auch Talent. Das ist Talent. Das
was ist Talent beim Radfahrer?
Das ist auch mitgegeben. Das
ja, aber was ist Talent beim Radfahrer?
Das Talent, dass du dich schneller erholst. Dass du, weißt du, wenn nach 10 Etappen die anderen Profis, die ja auch alle totale Supersportler sind, die werden immer schwächer. Die schlafen dann schlechter nachts. Die erholen sich einfach am nächsten Tag nach 10 oder nach 7, 8 oder eigentlich nach harten Etappen. Und du hast dann die Fähigkeit, dich in der Nacht wieder mehr und besser schneller zu regenerieren. Dass du dann am nächsten Tag wieder dieses paar Prozent, wo du brauchst, um besser zu sein, mehr hast, zur Verfügung hast. Ja. Und das ist das Talent, dass du keinen Einbruch kriegst.
Also ich provoziere dich gerade so ein bisschen im Gespräch, weil ich will so ein bisschen mehr raus. Ich will ein bisschen mehr den Jan hören, weißt du, weil das alles, was du erzählst, ist der Sportmediziner, Untersuchung, das ist da so dreidimensional mit irgendwelchen.
Das Talent ist natürlich auch von Kind auf an, auch bei mir an, durch meinen Bruder und so ist es ja auch so, dass du immer weiter kämpfen kannst. Du gibst nie auf.
Das glaube ich, ja.
Weißt du, das ist auch ein Talent, wenn's mal, wie du sagst, wenn die Schmerzen kommen, ja, dann gehst du über diese Schmerzen rüber und du sagst, das ist unmöglich, gibt's nicht, ich mach das möglich, ja.
Ich glaube, dass du weltweit über alle Sportarten hinweg und über alle Berufe hinweg hochgradig elitär bist, weil das, was dich antreibt, diesen beschissenen Berg auf zwei Rädern ohne Elektromotor hochzufahren, ja, ich glaube, dass das das Talent ist. Also was auch immer. Und das wird man bestimmt in ein paar Klammern machen. Das ist ähnlich wie bei mir anders. Ne? Ich habe überhaupt kein Problem damit, 24 Stunden durchzuarbeiten. Ich werde nicht mehr müde. Stört mich gar nicht. Null. Wo andere Leute schon nach 8 Stunden anfangen zu tänzeln auf der Stelle, weil die Beine, solange ich was zu tun habe, kenne ich das nicht und habe ich das nicht, brauche das nicht, kann ich wirklich durchbeißen. Wenn ich am Boden liege, nochmal aufzustehen, weiterzumachen und sich nicht
genau,
zu grammen.
Genau.
So, ich jammer rum wegen Scheiße. Also sobald ein bisschen Widerstand, das ist aber unfair. Wenn ich aber erstmal da bin in diesem Moment, dann kenne ich gar nichts. Und dann
ansonsten bist du auch nicht so erfolgreich.
Das meine ich.
Wenn du so spontan bist, ich glaube, du bist ja unglaublich super viele Ideen und was. Aber die musst du ja umsetzen. Du brauchst ja auch die Energie und den Wille und den Kampf irgendwo, wenn es mal wehtut, dass du dich da durchbeißt. Ja. Ja. Und genauso ist es eigentlich im Sport.
Und das meine ich ja bei dir. Dein Talent, deshalb, das ist echt lustig zu hören, dass du nicht sagst, dass du sagst, ja, mein Herz, wo ist er? Ja, mein Herz ist Medizin. Meine Sauer, das hier, wo ich sage, verstehe ich alles. Aber was ist dein, also Boris Becker, war der jemals ein brillanter Tennisspieler? Ein brillanter? Nur eine Kampfsau? Ungelenke, komische Ding. Ein Thomas Müller, der sieht doch nicht aus wie ein Fußballer. Kannst du mir doch nicht erzählen. Den würde ich von hinten doch locker die Kreuzbänder durchtreten. Denkst du? Da stackert der da irgendwie wie rum.
Natürlich.
So, und das meine ich so.
Ja, natürlich.
Ich glaube, dass jeder, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, und Öffentlichkeit meine ich jetzt nicht die Presse, sondern der praktisch sich aus einer Masse herausbewegt und eine Wahrnehmung bekommt, das auch wirklich kann, weil er ein Talent hat, was auf unterschiedlichen Ebenen ist und weil er was besser kann als der Durchschnitt.
Absolut.
Das glaube ich. Ich glaube, es steht niemand zu Unrecht im Fokus einer Wahrnehmung und kann sich daraus arbeiten.
Das ist richtig.
Nein, aber das meine ich ja. Das ist so, das steht da vielleicht bei dir.
So ein vielleicht, vielleicht ist das der Herrn auch, wenn du das Leben lang so, du hattest ja auch deine Talente und deswegen bist du ja auch Koch geworden, weil du es liebst. Ja, du hast deine Talente, ja. Aber deine Talente, ich neige ab und zu mal so mich so unter dem Scheffel zu, weil das, was ich konnte, war dann nachher so für mich ja normal geworden. Weißt du, ich konnte das mit allem, was jetzt dazugehört, mit dem Kampfreis zu einer Zeit, wo es nötig ist, mehr zu trainieren wie alle anderen, dann aber auch wieder zu sagen, ey, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ja, ich muss jetzt vor allem vom Kopf die nächste Saison wieder im Kopf vorbereiten und da muss ich meine Ruhe haben. Nicht vom Körper. Spielt sich letztendlich, klar, im Sport ist natürlich auch der Körper eine ganz große, aber letztendlich spielt sich es im Kopf ab. Ja, das ist auch bei dir wahrscheinlich genauso. Aber das ist so, ich habe das dann immer so, ja, was wollen die eigentlich von mir? Das habe ich doch einmal nur gemacht, was ich kann. Weißt du, also
ich weiß genau, was du meinst.
Und genauso, was du jetzt über mich sagst, das ist ein wahnsinniger Sport, sag ich ja über deinen Beruf. Und weil ich kann das ja, ich höre es nicht gerne. Ich esse unglaublich gerne und ich liebe Essen, ja, das ist, aber ich kann überhaupt nicht kochen. Ja. Ja, also das ist so, und was du da zauberst und wie du das da machst und deine Herausforderungen vor allen Dingen, die du dich immer wieder stellst, das ist ja das Geile. Ich hatte mal überlegt, so, ihr Köche seid ja dann, ihr habt euer Restaurant und habt euren Bereich und so weiter, aber die Konkurrenz ist natürlich auch groß, aber das ist ein anderes Restaurant dann wieder und so. Du müsstest dich theoretisch gar nicht mit einem Koch messen, mit einem anderen Schützenkoch.
Tue ich auch nicht.
Ja, da, ja.
Also
ja,
in der Öffentlichkeit ja. Ja,
verstehst du?
Ja, ja, doch. Aber das ist meine Minderwertigkeit.
Ja.
Ja.
Das finde ich trotzdem diese Challenge, die da sind. Einfach, Mensch, du hast ja wahrscheinlich auch Zweifel. Wenn du sagst, ey, jetzt krieg ich da irgendwas vorgesetzt, dann muss ich aus diesen Sachen muss ich jetzt eine Pastete kochen oder was? Verstehst du? Das ist ja auch was Neues für dich auf dem Moment, wo das eine Challenge ist. Du weißt ja nicht, du bist ja noch nicht so, du machst es dir ja nicht leicht in deine Sendung, wo du sagst, ja, ich weiß alles im Vorfeld schon, ich kriege hier und die, oder bereite mich schon mal im Kopf vor, was ich daraus mache.
Das ist auch das Einzige, was ich beigetragen habe zur Sendung.
Das ist doch geil, finde ich.
Am Anfang, als mir das Format vorgeschlagen worden ist, ich hatte eigentlich für mich entschieden, dass ich aufhöre mit Fernsehen, weil ich dachte so, okay, ich hatte meine 15 Minuten Fame, irgendwie so das, was ich gemacht habe, ich war nicht mehr so davon überzeugt, also ich hatte nicht mehr die Kernaussage. Also am Anfang wollte ich den Leuten zeigen, dass es echt easy ist, zu kochen. Das ist nicht so kompliziert. Es ist so, geht einfach ran, macht nicht das, was Köche machen, macht das, was Köche zu Hause machen. Weil da kochen wir ganz anders. Dieses kluge Schuhe.
Ja, ja.
Und da hatte ich eine Aussage. Ich hatte eine Aussage bei den Dokumentationen, die ich gemacht habe. Bin aber an einen Punkt reingekommen, wo ich sage, ich finde keinen Punkt, auf dem ich mich ausruhen kann. Da wollte ich so ein bisschen Aufklärung über Lebensmittel betreiben. Und zwar nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit einer Akzeptanz. Nur, dass wir müssen akzeptieren, solange wir das so machen, hat das zur Folge. Ich wollte nicht auf Bio oder Sonstiges oder ihr müsst. Hab versucht, alle Perspektiven zu beleuchten. Und dann kam ich irgendwann an einen Punkt an und dachte so, jetzt bin ich aber langsam so ein Panelkoch. Also mal hier, mal da, mal ein bisschen das. Und warum? Eigentlich nur noch, weil ich bekannt bin. Und da fehlte mir was. Mir fehlte eine Überzeugung dessen, warum ich mich daneben benehmen kann. Und da hatte ich mit meinem Management zusammengesessen und habe gesagt, lass uns aufhören. Wir machen jetzt 2 Jahre noch. Ein Jahr versuchst du mir noch was Monetäres ranzuholen. Damit, weil ich einen Apparat am Laufen hatte und von heute auf morgen hätte ich entweder Leute liegen lassen müssen, also stehen lassen müssen, wäre selber klargekommen und wenn ich sie das Jahr noch mit auf dem Weg begleitet hätte, dann wäre ich nicht mehr klargekommen. Also zum Zeitpunkt war das monetär okay, aber gar nicht so viel, wie sich die Leute das immer alle vorstellen. Und dann kam Kitchen, dann wurde mir das hingelegt. Ein paar Wochen später lag das auf dem Tisch und ich habe gedacht, mache ich. Und das Konzept war von vornherein genauso, wie wir es auch heute machen, mit einer kleinen Ausnahme. Im Grundkonzept stand mal drin, dass die Köche schon ein bisschen mehr über das Essen wissen, was sie da kochen müssen. Nicht genau, wie es ausgekocht ist, aber schon so ein bisschen rudimentär. Und dann wäre das langweilig. Wenn wir die Box machen, dann machen wir die Box. Dann ist das eine schwarze Box und wir machen sie auf und wir dürfen mit mein, über nichts informiert sein. Weil kochen können wir ja. Ich kann ja kochen.
Ja, ja, ja.
Nur wie gut kann ich kochen? Dann war die Idee mit Tim Raue. Tim Raue und ich diskutieren immer. So, Tim Raue zu dem Zeitpunkt hat gesagt, italienische Küche, die schlechteste Küche der Welt, weil er halt so Anti-Kollagen, Gluten, also der war halt hochasiatisch, chinesisch, okay, süß, ja, sauer, ja, spicy, sehr exakt mit Geodreieck gekocht. Und die italienische Küche ist eine Bauchküche, ist eine Nonnerküche. Das ist so meine, ohne Rezept, ein bisschen Gefühl, ein bisschen Distat. Und da, haben wir oft gestritten, was ist denn jetzt gute Küche? Wo fängt es denn an, wo hört es denn auf? Und hatten einen freundschaftlichen Diskurs darüber.
Genau.
Und das, all das haben wir in diese erste Sendung reingetan, okay. Schwarze Box und mein Verhältnis oder Tims Verhältnis zu mir und meiner Küche und mein Verhältnis zu ihm und seiner Küche. Und wir wollten von vornherein klarstellen, dass es eigentlich nicht zu werten ist, dass es eigentlich eben kein richtig oder falsch gibt. Also, aber am Ende des Tages gehörte ich nie zur Spitze. Und ich werde auch nicht zu, also es gab mal eine Zeit, auch da, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es so ein Jungteam gibt, so, wo man sagt, oh, guck mal hier, der kann aber ein bisschen was. Sowas war ich auch mal. Ich habe mich nur sehr früh wieder davon entfernt, weil ich eben eins nicht habe, und das ist das Komische, weil ich gehe schon oft drüber hinweg, aber wenn ich den Schweinehund sehe, ja, dann wird er auch von mir zu Bett gebracht und dann wird er gehegt und gepflegt und da wird nicht drüber hinweggegangen. Dann höre ich auf seine persönlichen Bedürfnisse.
Okay.
Weil immer diesen Schweinehund zu misshandeln und drüber hinwegzugehen und seine Bedürfnisse nicht wahrzunehmen, finde ich falsch. So, bei mir kriegt er seine volle Bühne und sobald was unbequem wird, I don't like it. So,
ja,
und in dieser Sendung bin ich gezwungen.
Ja, genau.
Da muss ich weiter. Deshalb hasse ich diese Sendung. Und liebe sie gleichermaßen.
Ja, das glaube ich dir.
Muss bei dir wie irgendwie wie so ein, du musst doch irgendwann mal die Kotze
kannst
im Hals.
Kannst du dann Nacht vorher, bist du nervös?
Ich weiß ja gar nicht, was kommt. Warum soll ich mir Gedanken, ich gehöre zu den Menschen, ich mache mir keine Gedanken über das Morgen.
Du sagst ja irgendwie, ich mache schon irgendwas draus.
Nein, ich weiß, da kommt eine Box und da ist was zu essen drin.
Da kann ich was draus haben.
Und fünf, ich weiß doch von vornherein, es ist wie Golfen.
Ja, ja.
Also jemand, der aufs Feld geht und das perfekte Golfspiel machen will, der ist ja richtig dumm. Weil das perfekte Spiel,
das
ist 18 Mal Hole in One.
Ja.
Wird es das geben? Never ever. Und bei Kitchen ist es so, du weißt von vornherein, dass du die 10 Punkte nicht kriegst. Weil die 10 Punkte bedeutet, du kochst genauso wie das Original. Da sind Emotionen drin. Das,
Das ist nicht möglich.
Wir haben die Rezepturen. Ja, wir wissen ja nicht, welche Zutaten.
Ja.
Also das ist schon mal ganz cool.
Ja.
Und jetzt geht es nur noch um eins. Mach dich nicht komplett lächerlich.
Ja.
Und wenn ich merke, die Aufgabe ist so gestrickt, dass sie nur darauf abzielt, mich vorzuführen, kann ich richtig ausrasten.
Ja.
Da werde ich, weil dann
sage
ich, das macht doch keinen Sinn,
dir jetzt
zu sagen, pass auf,
wir
haben Jan Ulrich, einen der größten Sportler der Welt, und jetzt musst du aber im Finale beim Brustschwimmen antreten.
Ja, genau.
So ein Halbfinale.
Ja, 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 ja.
Dann machen wir dich lächerlich.
Richtig.
Du bist immer noch eine Koryphäe, aber nicht beim Brustschwimmen.
Richtig.
Da gehst du unter und siehst scheiße aus in der Badehose.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Und so ist das manchmal. Und das benutzen wir natürlich gegen uns.
Ja,
Wir lassen uns ja gegenseitig die Luft aus dem Reifen.
Ja.
Ja?
Ja.
Oder wir schaffen ja irgendwie, lassen oder schrauben dir eine Pedale ab oder was auch immer. Oder gießen dir doch Beton in deinen Alurahmen damit. Also wir schaffen uns ja gegenseitig richtig geile Hinterfotzigkeiten. Vor der Kamera offen, aber für den, der in dem Falle Getroffenen, kriegt das mich und leide. Das hat so viel Schönheit auch im Hass.
Ja.
Deshalb, bloß nach 10 Jahren, ist das natürlich, die Narben verheilen kaum noch, bevor die Peitsche der Gehässigkeit wieder auf mich niedergeht. Deshalb freue ich mich sehr immer, wenn ein sehr schönes Essen ist. Und mir ist es relativ.
Also was ist denn für dich so die absolute. Oder gibt's da eine oder gibt's da mehrere, so die Königsdisziplin des Kochens? Gibt's da was?
Ja, also grundsätzlich, und das meine ich wirklich nicht so, dass die Leute das immer missverstehen. Ich bin ein großer Freund der Wertungsküche, also der gehobenen Küche, der Sterneküche.
Ja.
Für mich die größte Herausforderung ist immer, wenn ich Gefühl auf dem Teller habe, wenn ich eine Persönlichkeit, einen Charakter rausschmecke. Und die größte Herausforderung bei Kitchen, geschmacklich heranzukommen, war ganz banal eine Orecchiette mit Tomatensauce. Eine selbstgemachte Pasta mit Tomatensauce, erzähle ich immer wieder gerne als Beispiel.
Mhm.
Gekocht von der 94-jährigen Nonna in Italien, die dieses Gericht seit 75 Jahren jeden Sonntag für ihre Familie kocht.
Okay.
Und ich habe genau für diese Familie kochen müssen.
Okay.
Was glaubst du, was ich dafür geschenkt habe?
Da,
das ist doch wirklich so, also da sage ich dir wirklich, trag dein Rad über die Scheißberge, da kannst du, kriegst gar nicht mehr reifen. Da weißt du von vornherein, da ist da nichts
ja
zu
nicht,
holen.
Nee. Wie willst du es auch wissen?
Ich werde Tomatensauce kochen können und ich werde Orecchiette. Aber ich werde doch niemals nie die Emotionalität nachempfinden. Gibt es irgendein Gericht in deiner Welt, der Familie, von
ja
der
nicht.
Großmutter, aus dem Urlaub, irgendein Gericht,
ja,
wo
ja.
du so. Eine bestimmte, das erste Candlelight Dinner, hast du ein Gericht?
Ja,
welches
ja.
ist das?
Königsberger Klopse.
Guck, ja. Ich werde dir richtig gute Königsberger Klopse kochen.
Ja.
Aber werde ich die Königsberger Klopse kochen, die du gerade im Kopf hast?
Genau,
wir reden von dem gleichen.
Ja,
wahrscheinlich
ja,
haben wir
ja, ja,
Hackbällchen. Das ist nicht das Ding.
Ja.
Darum geht es aber auch
machst
nicht bei Kitchen.
Machst du eine
Kitchen.
Prise mehr Salz rein, ist schon schmeckt schon anders.
Mach die Kapern ins Fleisch oder in die Soße.
Ja,
das
ja,
ist schon.
Ja.
Machst du
ja,
wie viel Kapern?
Meinst,
machst du die
ja.
kleinen oder die billigen?
Ja, ja,
ist das
ja,
die
ja,
Essig,
ja,
sauer? Da gibt es so viele Facetten.
Ja.
Und wenn du im Gefühl einen Ton nicht triffst, das erzeugt nicht dieselbe Emotion.
Ja, ja,
ich habe mein Lieblingslied ist Creep von Radiohead.
Ja.
Ich bin sehr gut befreundet mit Max Mutzke.
Ja.
Und der hat eine Coverversion davon gemacht. Als ich das gehört habe, wollte ich ihm die Freundschaft kündigen. Ich sagte, nicht machen. Dieses Lied bedeutet mir so viel. Das
Verstehe.
Ist so in meinen Teenagerjahren, weil das hatte so diese, oh, ich bin so wertlos und dieses kurz wie nennt man das? Wie nennt man diese Grunge-Kinder gerade, diese dunkel? Wie nennt man die denn?
Keine Ahnung.
Die nur schwarz tragen und nicht lachen können. Irgendwie war die ganze Last der Welt und der Zukunft auf ihren Schultern.
Ja, ja, ja.
Du weißt, wer ich meine.
Ja,
ne?
ja, ja.
Na, und dann hat er diese Cover und ich war richtig sauer mit ihm. Richtig, es hat mich richtig, ich sage, mach das nicht, du machst gerade was kaputt. Du machst nämlich was kaputt, was mir was bedeutet. Das ist einmal das Lied, aber auch unsere Beziehung.
Okay.
Und dann hat er das Lied gespielt und ich habe Rotz und Wasser geheult.
Oh, okay.
Und Musik kann bei mir emotional ganz viel. Ray Garvey singt ein Lied. Keine Ahnung, ich verstehe den Text nicht mehr, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Wenn der das singt, dann laufen mir die Tränen. Das ist Danny Boy.
Mhm.
Aber das ist nur bei Ray Garvey. Ich habe mir das jetzt mal versucht runterzuladen. Irgendwie so. Das hat nicht dieselbe. So, das ist wirklich der neulich, ein paar Jahre her.
Das löst 6.000,
7.000
aus.
Leute, er singt dieses Lied und ich will es nicht, ich möchte es gerne verändern. Bei mir geht inzwischen immer, wenn auf Konzerten, wenn er das Lied spielt und er sagt so, Danny Boy, zeige ich ihm einen Mittelfinger und dann lasse ich laufen.
Okay.
Das ist fast wie so eine Beziehung ist. Und so ist Essen auch.
Ja.
So ist Kulinarik
auch. Ja, natürlich.
Das ist auch so, das ist auch.
Ja, das ist so.
Ich glaube, deine Welt ist es auch. Ein bisschen so, weil vielleicht ohne jemandem nahe treten zu wollen. Und ich möchte bitte jetzt keinen Inhalt, aber trotzdem ist vielleicht hängt das auch. Aber in meiner Welt war Boris Becker und Michael Stich.
Mhm.
So, wer hat dich mehr, wer hat...
Ja, der Boris natürlich.
So.
Klar.
Und es ist unerklärbar, es ist nicht nur der Erfolg.
Ja.
Warum mögen wir dich so?
Ja.
Und warum war das auch so ein Thema, als wir dich nicht mochten?
Ja, ja.
Warum ist es jetzt wieder so? Warum, du bist ein Held in unserem Land und das wirst du auch immer bleiben. Selbst wenn es in Bereichen, so in vielleicht bei dir nicht vorkommt, aber das ist forever. Das ist so, auch wenn die Leute
das ist,
da...
Das ist wirklich, ich kann das genau, es ist bei mir ungefähr so, wenn ich jemanden sehe, egal welches Land, der etwas gewonnen hat, egal welche Sportart,
also
ich liebe Sport insgesamt.
Ja.
Und dann weiß ich so die Geschichte vielleicht von dem oder derjenigen und dann steht die auf dem Siegerprotest und hört ihre Nationalhymne und muss weinen. Da muss ich, das verheule ich immer mit.
Ja.
Weil ich weiß dann erstmal, wie sich's anfühlt, weil bei dieser Nationalhymne dann, wenn du irgendwas Großes, Olympiasieg oder sowas bei mir, da muss ich eigentlich da auf ein Dings, dann geht dir so ein Film ab, was alles eigentlich, dein ganzes Leben, was du entbehrt hast dafür, um jetzt hier oben zu stehen. Und das kann ich, in dem Moment kann ich das für diesen Sportler, Sportlerin, kann ich das absolut nachvollziehen, dass, was der jetzt im Kopf da durchgeht. Ja?
Ja.
Die, und da löst die bei mir auch, so wie bei dir das Lied, so Emotionen aus, dass ich direkt mitheulen muss.
Ja, ne, ganz banal frei. Der Gewinn der olympischen Medaille, ist das wirklich mehr wert? Also ist das, weil ich habe ja nie diesen Bereich betreten.
Ja.
Und natürlich, für mich ist es halt am Ende des Tages nur ein weiterer Sportwettbewerb. Aber das scheint ja doch nochmal eine ganz besondere Ebene zu haben. Was macht das? Wo kommt das her?
Olymp, ja, das ist, heißt ja schon das Wort. Olymp ist irgendwie so das Oberste, was du so erreichen kannst. Im Radsport ist noch ein bisschen was anderes. Bei uns gibt es noch die Tour de France zum Beispiel, ist höher angesiedelt.
Okay.
Ja, oder auch die Weltmeisterschaft ist, weil es ist aus dem Gründen, weil Olympia ist alle 4 Jahre und war damals noch nur für Amateure erlaubt. Also damals durften die Profis, weil die ja Geld verdient haben, durften diesen olympischen Gedanken nicht.
Wann ist das eigentlich umgestellt worden?
Das ist 96 Atlanta, okay. Ist das praktisch umgestellt worden. Ja. Und dann ist aber so, es ist immer schön, wenn du auf dem Olymp stehst. Olympia ist ja, es kommen immer die Besten der Besten. Das ist bei der Tour de France. Warum ist eine Tour de France so schwer zu gewinnen? Die Tour de France ist so schwer zu gewinnen, weil genau auf diesen Zeitpunkt in den Sommer, 3 Wochen, kommen die Besten der Besten mit der besten Form, mit dem besten Team, mit dem besten Material, mit dem größten Sponsor.
Alle auf einmal.
Weißt du?
Auf diesen Punkt hin.
Genau. Ja. Und das ist, es gibt kein einziges Rennen, was genauso ist, weil es gibt ja noch bei uns ein Giro, das ist die Italien-Rundfahrt, die auch 3 Wochen ist, und die Vuelta, das ist die Spanien-Rundfahrt, die auch 3 Wochen ist. Das eine ist im Frühjahr, das andere ist im Herbst. Da ist aber teilweise wegen der Vorbereitung auf die Tour de France fahren da nicht alle mit. Ja, die ganzen großen Champs, da sind 2 Champs dabei, riesengroße Champs, die kommen auch mit einem guten Team, aber der Rest ist nicht da. Ja. Mhm. Deswegen ist es leichter zu gewinnen, den Giro, und auch leichter, die Vuelta zu gewinnen. Mhm. Und bei Olympia ist genau das Gleiche. Und es gibt natürlich ganz viele Sportarten, die sich dann 4 Jahre auf diese Olympiade vorbereiten. Ja, und natürlich auch Sportler, die nicht so im Fokus stehen, wo man nicht so viel Geld verdient, wo man darauf hinarbeitet auf diesen einen Tag. Und das kann ich natürlich nachvollziehen. Wenn du das gewinnst, dann bist du unsterblich, ja. Also im Sport.
Kannst du dich an deine größte sportliche Niederlage erinnern? Dass du die als solche auch wahrgenommen hast?
Größte sportliche, ja. Ja.
Was war das?
Eine Niederlage war zum Beispiel, 98 bin ich als Titelverteidiger in der Tour de France auch gefahren und hatte auch das Leader-Trikot schon, also das gelbe Trikot bei uns. Und dann kam eine riesen Königsetappe und war sehr schlechtes Wetter. Mhm. Und mit zigtausend Höhenmetern, Galibier war drin, noch ein paar andere Pässe.
Und es war ja nicht kalt.
Doch, es war kalt, berghoch war nicht kalt, aber dann bergrunter, da war eine lange Abfahrt, und ja, da bin ich halb erfroren. Alle sind erfroren, aber ich habe dann, und da konnte ich auch nicht essen, weil die Hände waren kalt. Ja. Es kam jeden Moment eine Kurve, nasse Straße, die Bremsen damals waren noch keine Scheibenbremsen, sondern es waren so Felgenbremsen, musstest du lange einbremsen, damit die auch gegriffen haben. Ja. Also du konntest nicht hinten greifen und ein Essen rausholen. Ja. Und der Körper braucht natürlich Energie und Essen, und da, wo man es konnte, kriege ich noch einen Plattfuß. Mhm. Dann ging so ein letzten Berg rein, und da war so ein 2-3 Kilometer Stück, wo du essen konntest, weil da war gerade flach. Und da haben alle gegessen und ich kriege einen Plattfuß. Mhm. So, also habe ich nicht gegessen, habe wieder hektisch dann Rad gewechselt, wollte wieder zu der Gruppe hin. Und dann habe ich den Mann mit dem kleinen Hammer, nennt man uns, den Hungerass gekriegt. Mhm. Den Hungerass, also bis im Berg reingefahren, und ich merke so die ersten 500 Meter merke ich schon, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ging es aber so schnell, dann war mein Körper so schnell am Ende, also keine Energie mehr, so, ja, und nicht mal mehr zum Denken.
Ja.
Weil das Gehirn braucht Zucker, und ja, der Zucker war komplett aufgebraucht.
Ja.
So, dass ich dann weitergekämpft habe, wusste gar nicht mehr, wie ich da oben angekommen bin, verliere 9 Minuten an dem Tag und verliere auch damit die Tour de France. Dann werde ich dann Zweiter hinter Marco Pantani, dem Italiener. Und das war einer meiner größten Niederlagen durch so einen Hungerass praktisch. Ja. Auch Unerfahrenheit hatte ich vorher noch nie so extrem.
Hast du jemals aufgegeben?
Die Tour de France nicht, nee.
Das ist schon krass.
Nee.
Wie oft bist du dir gefahren?
8-mal. Warte mal, 8-mal, 5-mal Zweiter, 1-mal Dritter, 1-mal 4, 9-mal.
Was macht dir das, wenn du 9 Minuten Abstand hast? Nee, aber von wie eine beleidigte Leberwurst. Also das, ich würde es machen. Ich würde sagen, nee, ich würde das Ding weg, ich würde einem kleinen Kind mein Fahrrad schenken und würde mir ein Taxi nehmen und ab nach Paris und fresse saufen gehen, um die Scheiße zu vergessen.
Auf dem Moment bist du total depressiv, haben wir schon geklärt, ja, aber du bist natürlich am Boden zerstört. Ja. Ist aber so, dass du das ganze Jahr ja auf diesen Wettkampf hintrainiert hast, ja. Du gibst da nicht auf. Also ich habe auch schon Fieber gehabt. Ich bin mit hohem Fieber schon gefahren, mit einer Vergiftung, mit einer Lebensmittelvergiftung und alles. Aber ich hab nie, weil das ist so, du willst dann deinen Erfolg dann, du bist auf einen riesen hohen Berg geklettert und oben hängt dein Erfolg, den willst du jetzt irgendwie auch pflücken, ja. Und du bist irgendwie, du weißt, die Form ist da, und jetzt überstehst du diese Scheiße mit deiner Grippe oder was ich was oder den Sturz oder so, alles abgeschürft. Und du überstehst es einfach und holst das Beste raus. Ja. Das ist ja auch wieder, was ist ein Talent? Manche hätte aufgegeben, manche wäre ausgestiegen. Ich habe weitergekämpft, habe am nächsten Tag diese Etappe gewonnen. Auch nochmal eine Königsetappe. Ja. Und das war so, das ist auch, glaube ich, was du, wo du in den Herzen der Sportfans dann irgendwas hinterlässt. Dass du sagst, der Ulrich hat das nicht aufgegeben, sondern der hat nächsten Tag die Etappe gewonnen.
Das ist beim Fußball, die bis zum Hinten, bis zum Letzten noch versuchen, alles irgendwie rauszugeben. Genau. Aber ist Aufgeben schlimm?
Finde ich schon, ja.
Ja?
Ja. Also wenn das dein erklärtes Ziel ist, also aufgeben, ich hab natürlich oft aufgegeben.
Nochmal, weil das, also entschuldige, wenn ich das so.
Wenn es noch geht, finde ich, das ist ja dann wieder, wo ist die Schwelle, wo ist der, was kann ein menschlicher, also was kann ein Mensch leisten? Und da muss man doch ab und zu mal über diese.
Aber jemand wie du weiß es ja. Jemand wie du weiß.
Aber ich habe auch immer wieder neue Grenzen entdeckt, ja, wo du sagst, da kommt jetzt eine Krankheit aber mal dazu, dann musst du in der Tour de France fahren, hast Fieber irgendwie und hoffst irgendwie das Antibiotikum, was das ist ja auch noch leistungsmindernd, dass es irgendwie anschlägt in 2 Tagen, dass das Fieber weggeht, weil da kommt die erste Bergetappe und so weiter. Und du darfst ja keine Schwäche zeigen. Ja? Ich bin ja auch einmal einen Tag vor der Tour de France, da bin ich noch so hinter dem Auto noch trainiert für einen Prolog. Und der ist so ein Rondell gewesen und der hat dann gebremst, weil ein LKW reingefahren ist. Erst hat er mir signalisiert, er fährt durch. Ich hinten dran, auch wieder die Bremsen losgelassen, gerollt, dann bremst er doch. Ja, und ich dann hinten durch die Heckscheibe geflogen, habe ich mir hier die fast die Halsschlagader aufgerissen.
Das ist die Narbe, die du hast?
Ja, das war, da bin ich durch die Heckscheibe eines Audis geflogen hinten.
Also so wie du sie erzählst, wahnsinnig, wenn ich sie erzählen würde, so, ja, ich bin mit dem Fahrrad hinten auf ein Auto raufgefahren, also erstmal per se richtig dumm. Aber die Geschichte, die Herleitung ist natürlich krass.
Nee, und dann, was ich sagen wollte, dann war es ja so, ich hatte einen riesen Nachteil dadurch.
Ja.
Ja. Weil ich war auch total, ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, hatte einen steifen Hals, steifen Rücken, alles. Und bin am nächsten Tag von Lance Armstrong im Prolog, das ist ein kurzes Zeitfahren, wo ich eigentlich sehr gut war immer, bin ich eingeholt worden gleich. Also eigentlich eine Schande, so, ja, sozusagen. So habe ich die Tour de France, die ich eigentlich gewinnen wollte, angefangen. Aber du darfst keine Schwäche zeigen. Ja, du kannst ja nicht sagen, irgendwie, ja, ich bin durchs Auto geflogen, ich habe jetzt hier alles, ich musste noch Relax-Tabletten nehmen, weil sonst mein Hals komplett und so weiter. Du kannst das nicht sagen, weil der Gegner kann das dir als Schwäche und der greift den nächsten Tag extra an und so weiter. Du, also Schwäche zeigen
welches
und so weiter und aufgeben.
Welches Jahr war das?
Das war 2005. Ja?
2005. Also da warst du schon auf dem Zenit sozusagen. Da warst du schon.
Hattest du einen Spitznamen?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Echt einen Spitznamen gehabt? Der Kaiser.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber nicht irgendwie so ein Dominator, Terminator oder so.
Nee, der Kaiser kommt aus Italien.
Ja.
Und weil ich ein sehr guter, also der beste Deutsche praktisch war, haben die dann immer Fans so, El Kaiser.
Ja. Na, ja, weil ich frage das, also gerade als auch Vorbildfunktion, ich finde, aufgeben ist absolut okay.
Ja.
Nur nicht zu früh. Also, und das ist so ein bisschen.
Ja,
also,
natürlich.
Weil, wenn du eben erzählst, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich auch machen müssen. Ähnlich wie beim Poker. Pokerst du?
Nee.
Wenn man pokert, kann man auch mal auf die ersten Karten ein bisschen mitgehen. Und wenn du aber merkst, da kommt nichts, dann muss man auch aussteigen. Also, du musst schon mal was riskieren. Aber das sind schon Bereiche. Und ich glaube, dass das auch per se unseren Umgang ist, warum wir auch teilweise so gelitten haben unter unserer Position und Person, dass das eben von der Öffentlichkeit nicht oder von den Menschen in der Wahrnehmung anderer nicht gern gesehen ist. Aber wenn es jemandem nicht gut geht, dann muss man auch mal eine Pause machen.
Ja, das ist so, ganz klar.
So, und dann muss man auch mal den Kampf kurz aufgeben. Das heißt nicht ergeben. Das heißt nur den Moment, das Momentum. Also
du hast mich dann natürlich aufgeben. Da bin ich komplett bei dir. Bloß jetzt stell dir mal vor, du hast eine Sendung im Jahr, wo der ganze Fokus auf diese Sendung für dich ist.
Ja.
Also du hast nicht alles nebenher, kein Restaurant, sondern du wirst auch bezahlt nur für diese Sendung, dass du das schaffst.
Natürlich.
Das wollte ich damit sagen.
Ja, nein, natürlich.
Genau.
Da kenne ich gar nichts.
Da gibst du natürlich nicht auf.
Vielleicht ist es auch die Sprache, mit der wir uns manchmal ein bisschen schwer tun.
Ich habe auch schon oft aufgegeben bei anderen Rennen. Bei anderen Rennen, die nicht so wichtig waren oder so, das habe ich auch schon oft aufgegeben. Ja, ich dann auch krank war oder sowas.
Meine Leidenschaft ist immer aufgeben, um mich dann über mich so wahnsinnig zu ärgern. Und dann zu sagen, jetzt erst recht. Ja. Also nicht, ich brauche dann keinen Therapeuten an meiner Seite, so, oh, Dümü, das geht schon wieder. Sondern wenn ich von mir den Respekt verliere, und das klingt jetzt viel, viel dramatischer, ne? Aha, aber ist ja oft so, da bist du in so einem Ton, man denkt so, ne, Also ich könnte mir richtig vorstellen, in deiner Welt, ich als Fahrradfahrer, den würdest du häufiger mal so wie, also ein bisschen beleidigt am Straßenrand stehen und dann kommt irgendeine Gurke, fährt an mir vorbei und sagt, ne, der nicht.
Ja, aus dieser Energie heraus pumpe ich mich wieder nach vorne. Ja, es gibt wahnsinnig viele Parallelen, das merke ich schon.
Wir sind nicht vorne, wir sind hinten. Das war schön. Das ist schön. Ich mag das.
Oder wo wir hinten sind, ist vorne? Oder wie geht das?
Wo ich bin, ist vorne. Oder wie ich es mal formuliert habe, ich bin in der Kulinarik, das, was Jesus in der Weltreligion ist, eine neue Zeitrechnung. Was heißen soll, nicht ich bin Jesus, sondern ganz offensichtlich, ich bin wie Jesus innerhalb der Weltreligion. Ist auch egal. Man redet hier um Sinn und Verstand. Das ist ganz angenehm. Ich freue mich auf mehr.
Ich freue mich auch auf mehr. Hat mir Spaß gemacht.
Würde ich gerne ein bisschen eintauchen.
Unbedingt.
Freundesbuch, ne? Müssen wir auch noch ausfüllen.
Ja.
Und?
Habe ich noch nie gemacht.
Hä?
Ich habe noch nie ein Freundesbuch. Also ich habe ein Freundesbuch.
Hä? Posier im?
Nein, habe ich noch nie gemacht. Gab's
wirklich nicht?
Im Osten nicht. Aber ich kenne das natürlich von meinen Kindern.
Ja.
Dass ich dann auch mal geholfen habe, da denen ihr Freundesbuch.
Aber beste Frage, noch eine kleine Frage zum Abschied. Wie alt bist du? Welcher Jahrgang?
Ich bin 73. 73er Jahrgang. Also ich bin jetzt, ich werde im Dezember, 2. Dezember werde ich 51.
Wie viel Ossi bist du noch? Gute Frage, beantworten wir später.
Wie viel Ossi bin ich noch? Nee.
Ja.
Hä? Ich bin gesamtdeutsch.
Doch. Ja, ich auch.
Ja.
Ich auch, aber ich bin immer ein bisschen Pinneberger.
Ja, nee. Das ist, ich bin da zu Hause, wo meine Liebsten sind eigentlich,
ja.
Ich bin in Rostock geboren, aber ich bin ja schon mit 13 nach Berlin, 14 nach Berlin gegangen. Und dann
mit dem Fahrrad?
Ich war aber auch mal 4 Jahre in
Hamburg. Der musste sein.
4 Jahre wirklich auch in Hamburg gelebt.
Wo?
In welcher Ecke? Hummelsbüttel.
Hummelsbüttel.
Ja, da bist Hamburg, du schnell raus.
Hamburg ist auch keine gute Fahrradstadt, oder? Ist doch alles flach.
War besser wie Berlin, wo ich vorher war.
Berlin ist eine Katastrophe. In allen Belangen.
Na, wie war's?
Also ich finde das ganz aufregend gerade, auch jetzt gefragt zu werden und zu wissen, wir lernen uns gerade kennen, weil wir lernen uns auch gerade wirklich kennen. Ich mag den sehr. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass ich vergessen hatte, also A, dass wir einen Podcast machen und B, hatte ich so eine ganz komische Nummer auf, manchmal sehe ich einfach nur Jan und manchmal sehe ich Jan Ulrich. So, auch das musste ich, glaube ich, innerhalb einer Freundschaft noch abbauen, weil wenn, solange ich noch Jan Ulrich sehe, den Weltsportler, so lange habe entweder ich noch nicht aufgemacht oder er noch nicht.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne ihn schon länger. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Weil er ist auch so ein, ich kann ihn, alles was er sagt, komplett nachvollziehen. Er ist ein unglaublich sympathischer Kerl, authentisch, was ich unbedingt haben muss, wenn ich jemand gegenüber sitze. Und ich finde das war sehr kurzweilig bis jetzt und ich freue mich auf mehr.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hi, wir sind Nils
und Felix und wir sind die Hosts vom Podcast Fanta 4. Forever Baby?
Darin geht's, na klar, um die da.
Wir sind zusammen, oh, wir bleiben schon. MFG, mit freundlichen Grüßen.
Die Fantastischen Vier. Wir begleiten die Jungs schon lange, haben sie oft zum Interview getroffen und jetzt für diesen Podcast wieder viele Stunden mit ihnen gesprochen.
Als wir wirklich berühmt wurden, dachte ich immer, man muss anders sein als bisher in meinem Leben und ich muss da irgendwas erfüllen und so. Und dann, also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst.
Wie kam es dazu, dass diese vier Jungs zusammengefunden haben?
Und wie schaffen sie es, seit 35 Jahren immer noch erfolgreich zusammen zu sein?
Die Fantastischen Vier. 6 Teile über über die Band, die so viel mehr als die da ist.
Check den Podcast
in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fanta 4. Forever, Baby?